Herzlich willkommen zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation, hier auf www.joelmediatv.de mit einer weiteren Folge, in der wir die Geschichte Martin Luthers und das Fortschreiten der Reformation gemeinsam studieren wollen. Heute wollen wir uns einen interessanten Abschnitt dieser Reformationsgeschichte anschauen. Und bevor wir beginnen, möchte ich uns einladen für ein kurzes Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass die Reformation stattgefunden hat und dass du Männer und Frauen bewegt hast, um das Evangelium nicht nur zu entdecken, sondern auch zu verkündigen. Und wir möchten dich bitten, dass wir inspiriert werden, dass wir begeistert werden, beeindruckt werden durch ihren Mut, dass wir aus ihren Niederlagen lernen und von ihren Siegen das Vertrauen schöpfen können, dass du dein Werk voranbringst. Sei du jetzt bei uns mit deinem Heiligen Geist, nach deiner Verheißung im Namen Jesu. Amen. Teil 25, April bis Juni 1518, die Heidelberger Jugend. Martin Luther war in vielerlei Munde. Die Reformation hatte ja gerade so richtig begonnen. Nicht nur im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, sondern schon international begann man über die Ideen und die reformatorischen Gedanken des Martin Luthers zu diskutieren. Die 95 Thesen, die er eigentlich recht privat für eine Disputation an die Kirchentüren in Wittenberg genagelt hatte, hatten sich ohne sein Wissen und ohne sein Zutun, ja fast ein bisschen gegen seinen Willen, wie ein Lauffeuer verbreitet. Anfang April stand Martin Luther vor einer größeren Reise. Wie in der letzten Folge angedeutet, sollte im April das alle drei Jahre stattfindende Kapitel, die Zusammenkunft aller Reformierten, also aller Observanten, Augustiner, Eremiten, Klöster stattfinden, und zwar dieses Jahr in Heidelberg. Und obwohl man Luther gewarnt hatte, aufgrund der momentan spannungsgeladenen Situation nach Heidelberg zu reisen, hat er sich entschlossen, er wolle seinen Pflichten nachkommen und dort teilnehmen. Deswegen stand er Anfang April in engem Kontakt mit Spalatin, um sicherzustellen, dass hier auch der Kurfürst hinter ihm stand. Der versah den Luther sogar mit einem Absicherungsschreiben, das ihm sozusagen eine sichere Reise nach Heidelberg und dann auch wieder zurück garantieren sollte. Friedrich III. Hatte ein großes Interesse, dass dem Luther nichts auf dem Weg passiert, nicht zuletzt deswegen, weil er ja auch Geld bezahlt hatte für die Doktorpromotion seines mittlerweile recht berühmten Professors. Und deswegen hat er sich auch nochmal insbesondere an Staupitz gewandt und dem schriftlich mitteilen lassen, dass der dafür sorgen solle, dass dem Luther nichts passiert. Staupitz war ja der Vikar, das heißt der oberste aller reformierten Augustinerklöster und hatte dementsprechend auch die Verantwortung für Luther. Der solle auch nirgendwo aufgehalten werden, sondern nach dem Kapitel in Heidelberg so schnell wie möglich nach Wittenberg zurückkommen. Ebenfalls Anfang April bekam Martin Luther auch Nachricht vom Bischof von Brandenburg. Der hatte ihm ja einige Wochen zuvor geraten, mit der Veröffentlichung der Erklärungen zu den 95 Thesen, die Luther mittlerweile verfasst hatte, weil niemand ja die Disputation angenommen hatte, mit dieser Veröffentlichung noch zu warten. Jetzt Anfang April schrieb der Bischof dem Luther, du kannst jetzt diese Veröffentlichung vornehmen und die Erklärungen der breiten Öffentlichkeit präsentieren. Luther hat also, wie gesagt, hier auch auf den Rat erfahrener Kirchenadministratoren gehört. Dieses Vorhaben musste dann allerdings noch etwas verschoben werden, weil jetzt die Reise nach Heidelberg anstand. Anfang April hatte Luther auch in der Passionszeit um Ostern herum eine Predigt gehalten, die jetzt sehr deutlich sein neues Evangeliumsverständnis ausgedrückt hat. Er hat dort gepredigt in Wittenberg, dass wir zu Jesus fliehen sollen, denn er hat alle unsere Schuld auf sich genommen und er kann alle unsere Schuld zunichte machen. So wie es die Bibel ausdrückt, so wie es Jesus selbst ausdrückt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Der Prediger Martin Luther, der schon seit vielen Jahren in Wittenberg bekannt dafür war für seine guten biblischen Predigten, hat die Menschen eingeladen, ihre ganze Hoffnung allein auf den Erlöser Jesus Christus zu setzen, ihm zu glauben, denn er wird mit jedem Sündenproblem fertig. Eine so wichtige Botschaft, die heute an Aktualität absolut nichts verloren hat. Dann begann am 9. April die Reise nach Heidelberg. Luther hätte die Gelegenheit gehabt, auch mit dem Wagen, mit der Kutsche zu reisen, aber er wollte lieber zu Fuß gehen. Und so führte ihn sein Weg über Weißenfels erst einmal nach Judenbach. Das ist im südlichen Thüringen, im fränkisch geprägten Teil von Thüringen. Und dort in Judenbach erfuhr er durch den dort anwesenden kurfürstlichen Rat Pfäffinger, dass sogar der Kaiser selbst, Maximilian der Erste, von den Thesen gehört hatte und sie interessant fand und sich für Luther und seine Anliegen wohl zu interessieren schien. Und das hat natürlich sicherlich den Luther recht überrascht, dass der hohe Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, sich für seine Thesen interessiert. Weiter ging dann die Reise immer südwestlich, bis er am 15. April in Coburg ankam. Und dort schrieb er dann an Spalatin, dass er mittlerweile bereut hat, die Reise zu Fuß zu unternehmen. Er schrieb, er bereut seine Sünde, zu Fuß gegangen zu sein. Aber dann schreibt er danach, da ich aber bereue, brauche ich für diese Sünde keinen Ablass. Und da sieht man so ein bisschen auch den Humor des Luthers, der immer wieder auch durchkommt. 3 Tage später, nachdem er dann weiter gereist ist, kam er in Würzburg an und hat dort einige wenige Nächte im Augustiner-Eremitenkloster oder mindestens eine Nacht im Augustiner-Eremitenkloster zugebracht. Er hat dort auch einen Begleitbrief noch erhalten von einem Bischof. Und dort in Würzburg traf er auch alte Bekannte, seine Ordenskollegen aus Erfurt, den Lang und auch Usingen, seinen ehemaligen Lehrer in der Erfurter Universität in Philosophie, den er dann in der Zwischenzeit in das Augustinerkloster auch geführt hatte. Und die hatten einen Wagen und nahmen ihn jetzt auf dem letzten Teilstück im Wagen mit, sodass er am 21. oder 22. April Heidelberg erreichte. Und dort wurde Luther zusammen mit Staupitz und auch dem Lang, seinem guten Freund aus Erfurt, empfangen, und zwar von keinem geringeren als vom Pfalzgrafen selbst. Pfalzgraf Ludwig der Fünfte war in seiner Funktion einer der 7 Kurfürsten, ja, der Kurfürst von Kurpfalz. Und Kurpfalz war zu dem Zeitpunkt aufgrund der Gegebenheiten des Landshut der Erbfolgekriegs noch unter der Reichsacht. Aber der Kurfürst war natürlich eine sehr bedeutende Persönlichkeit. Und er hat dann Luther und Staupitz und Lang eingeladen und ihnen das Schloss und auch die Reliquien, die Verteidigungsanlagen, all das gezeigt, was es so in Heidelberg aus Sicht des Kurfürsten, des Pfalzgrafen, zu sehen gab. Am 25. April begann dann die eigentliche Veranstaltung, diese Zusammenkunft aller reformierten Augustinerklöster in Heidelberg. Und bei der Gelegenheit wurde Staupitz wiedergewählt als der Vikar, als der Oberste über alle reformierten Augustinerklöster. Auch Luther war ja seit 3 Jahren zumindest ein Distriktsvikar, das heißt, er hat einen bestimmten Bezirk, einen bestimmten Distrikt von ungefähr 10 Klöstern die Oberaufsicht gehabt, aber in dieser Rolle ist Luther nicht wiedergewählt worden, sondern abgelöst worden und sein Freund Lang in Erfurt hatte diese Rolle bekommen. Das bedeutete für Luther, dass er ein wenig von administrativen Aufgaben befreit war. Und das war sicherlich auch nicht unwichtig, dann im Laufe der Reformationsgeschichte dort etwas mehr Freiheit zu haben. Interessanterweise stand das Thema Ablass überhaupt wohl gar nicht auf der Tagesordnung. Und es wird zumindest in den uns überlieferten Quellen und Berichten mit keinem einzigen Wort erwähnt. Ein Freund von Luther, der Kaspar Gödel, mit seinen 47 Jahren, wurde zum Obersten, zum Vorsteher, zum Prior des Konventes in Eisleben gewählt. Also Leute, die auch zu Luther hielten und theologisch auf seiner Seite standen, hatten also nach wie vor keinerlei Probleme, gewählt zu werden unter den Observanten, den reformierten Augustiner-Eremiten. Einen Tag später, am 26. April, kam es dann zu der berühmten Heidelberger Disputation. Im Vorlesungssaal des Augustinerklosters, das steht heute nicht mehr, aber an dem Platz ist heute noch eine Gedenktafel zu sehen, wo diese öffentliche Disputation stattfand. Zu dieser öffentlichen Disputation gab es Thesen, die diskutiert werden sollten. Diese Thesen hatte niemand anders verfasst als Luther selbst. Nicht 95, sondern 40 neue Thesen, die Thesen von Heidelberg. Er selbst hat sie nicht verteidigt, sondern ein gewisser Leonhard Bayer. Aber Luther hat sich als Vorsitzender der Disputation immer wieder natürlich in den Gang der Diskussion eingeschaltet. Diese 40 Thesen hatten 12 Thesen über die Philosophie, da ging es wieder um die Frage mit Aristoteles und dem Evangelium, und dann 28 Thesen über die Theologie, und die hatten es in sich. Vor allem die letzten. Wir wollen der Vollständigkeit halber sie kurz hier einmal erwähnen. Und man muss sich vorstellen, da waren also all die Theologen von Heidelberg dabei. Viele von denen waren nicht so besonders bedeutend in ihrer theologischen Ausbildung oder ihrer theologischen Wirkungskraft. Und für sie war diese Theologie von Luther vollkommen fremd. Hier die Thesen, die Luther disputieren ließ. 13. These: Das Gesetz, die heilsamste Lehre des Lebens, kann den Menschen nicht zur Gerechtigkeit bringen. Es ist vielmehr ein Hindernis auf dem Weg dazu. Noch viel weniger bringen Menschenwerke das fertig und würden sie gleich mit Hilfe der natürlichen Eingebung, wie man sagt, immer von neuem wiederholt. Also weder die 10 Gebote, weder das Gesetz Gottes, noch die menschlichen Werke können einen Menschen von alleine zur Gerechtigkeit bringen. 15 und 16: Die Werke der Menschen, wenn sie auch noch so sehr in die Augen fallen und gut zu sein scheinen, müssen doch als Todsünden gelten. Also das, was wir als gute Werke bezeichnen, sind ohne Jesus Christus doch nur Sünden und die zum Tod führen. Vers 16. These: Die Werke Gottes, wenn sie gleich nicht in die Augen fallen und schlecht zu sein scheinen, sind in Wahrheit doch unsterbliche Verdienste. Also sieht man, wie diese Thesen aufeinander bezogen sind und Kontraste bilden. 17. Nicht in dem Sinne sind die Werke des Menschen Todsünden, wir reden von denen, die als gut erscheinen, dass sie Verbrechen wären. 18. Nicht in dem Sinne sind die Werke Gottes Verdienste, wir reden von denen, die durch einen Menschen getan werden, dass sie nicht immer zugleich auch Sünde wären. Also Gott wirkt im Menschen, aber trotzdem, da der Mensch sie dann tut, das, was Gott in ihm wirkt, ist es immer auch schwach und, wie Luther sagt, Sünde. 19. These: Die Werke der Gerechten wären Todsünden, würden sie nicht in frommer Gottesfurcht von den Gerechten als Todsünden gefürchtet. 20. Noch viel mehr sind die Werke der Menschen Todsünden, wenn sie ohne Furcht in unverfälschter und böser Selbstsicherheit getan werden. 21. Zu erklären, dass die Werke ohne Christus zwar tot seien, aber keine Todsünden, scheint mir eine gefährliche Preisgabe der Gottesfurcht. Also die Idee war, die Scholastiker haben gesagt, naja, wenn wir ohne Christus leben, dann sind das zwar tote Werke, aber weil wir ja doch etwas Gutes in uns haben, sind wir deswegen nicht automatisch dem Tode verfallen, im Sinne, dass wir Todsünden begangen haben. Und Luther sagt, das ist ein großer Unfug. 22. Es ist wahrlich schwer zu verstehen, wie denn solch ein Werk tot sein soll und dennoch keine schädliche Todsünde. 23. Der Vermessenheit kann man nur da entgehen und da wahre Hoffnung Und wahre Hoffnung kann allein da sein, wo man bei einem jeglichen Werk Furcht hat vor dem Gericht der Verdammnis. Also Luther sagt, wenn man wirklich ein gläubiges Leben leben will, dann sollte man bei allem, was man tut, bedenken, es wird ein Gericht geben. Und nur dann wird man nicht vermessen sein. 24. Dann sind die Sünden vor Gott wirklich lästerliche Sünden, wenn sie vor den Menschen als Todsünden gefürchtet werden. Also die Idee ist, diese Idee von lästerlichen Sünden und Todsünden ist eine katholische Idee, der Luther hier noch ganz beipflichtet. Lästerliche Sünden sind Sünden, über die Gott quasi hinwegsieht. So hat man sich das in der Kirche vorgestellt. Und Todsünden sind die Sünden, die wirklich dann zum Tod führen. Und Luther sagt, nur wenn ein Mensch die Sünden als Todsünden fürchtet, dann kann Gott sie auch drüber hinwegsehen oder sie vergeben. 25. Der freie Wille nach dem Sündenfall ist nur noch eine Bezeichnung. Und wenn er tut, so viel ihm möglich ist, tut er Todsünde. Hier muss man immer bedenken, dass Luther aus der Perspektive schreibt, ohne Christus. Also der freie Wille kann ohne Christus, obwohl er zwar theoretisch frei ist, nichts Gutes aus sich selbst heraus tun. 26. Der freie Wille nach dem Sündenfall hat Macht zum Guten nur nach seiner ursprünglichen Bestimmung, zum Bösen aber jederzeit eine tatsächliche. Aber auch im Stande der Unschuld kann er nicht tatsächlich, sondern nur seiner ursprünglichen Bestimmung nach bestehen, geschweige denn, dass er im Guten Fortschritte machen kann. 28. Der Mensch, der da meint, er wolle dadurch zur Gnade gelangen, dass er tut, so viel ihm möglich ist, häuft Sünde auf Sünde, sodass er doppelt schuldig wird. Also wenn Menschen glauben, naja, er lässt etwas Gutes in mir und ich will ja eigentlich gut sein und ich versuche jetzt, so viel an mir liegt, Gutes zu tun, dann kommt nur Sünde auf Sünde und Sünde. Wir haben zwar einen freien Willen, aber der war eigentlich gegeben, um vor dem Sündenfall mit Gott kooperieren zu können. Ohne Gott wird der freie Wille immer das Böse wählen. Das ist quasi die Idee, die Luther hier deutlich macht. 29. Also nach dem Sündenfall natürlich. 29. So reden, das heißt nicht dem Menschen Anlass zur Verzweiflung geben, sondern ihn zur Demut rufen, damit er die Gnade Christi suche. Also mit diesen Thesen möchte Luther nicht die Menschen verzweifeln lassen, sondern er möchte sie zu der Gnade Jesu führen. 30. Ganz gewiss muss ein Mensch an sich selbst verzweifeln, um für den Empfang der Gnade Christi bereitet zu werden. Und das ist natürlich in gewisser Weise in Spannung zu 29, aber sehr wichtig, denn nur ein Mensch, der versteht, der an sich verzweifelt ist, der versteht, ich kann aus eigener Kraft wirklich nichts Gutes tun, der wird wirklich die Gnade Jesu wertschätzen. 31. Der ist es nicht wert, ein Theologe genannt zu werden, der Gottes unsichtbares Wesen durch seine Werke erkennt und versteht, aber der verdient, ein rechter Theologe genannt zu werden, der das, was von Gottes Wesen sichtbar und der Welt zugewandt ist, als in Leiden und Kreuz sichtbar gemacht begreift. Hierzu muss man verstehen, dass Luther in der Zeit so ein bisschen zwei Dinge gegeneinander ausspielt. Das eine ist die sogenannte Theologie der Herrlichkeit, das, was Gottes schöpferische Kraft, das man in seiner Natur sehen kann, und dann die Theologie des Kreuzes. Dabei ist Luther eigentlich nicht gegen die Schöpfung und nicht gegen die Herrlichkeit Gottes. Er will nur sagen, wenn ein Theologe das Kreuz nicht im Mittelpunkt hat und sich allein darauf beruft, dass Gott Schöpfer ist und große Dinge getan hat, dann wird das nicht sein Herz verändern. Und deswegen ist die Theologie des Kreuzes so entscheidend. Und wer das Kreuz vernachlässigt und sich nur quasi an dem Schöpfergott freut, aber das Wesen der Liebe Gottes im Kreuz nicht erkennt, der wird zu falschen theologischen Schlussfolgerungen kommen. 33. Der Theologe der Herrlichkeit nennt das Schlechte gut und das Gute schlecht. Der Theologe des Kreuzes nennt die Dinge, wie sie wirklich sind. Und das mit der Erklärung kann man das dann, glaube ich, ganz gut verstehen hier. 34. Jene Weisheit, die Gottes unsichtbares Wesen in den Werken erkennt und schaut, bläht auf, macht blind und verstockt. Und das Gesetz wirkt den Zorn Gottes. Es tötet, verflucht, klagt an, richtet und verdammt alles, was nicht in Christus ist. Und dann 36, nun ist wohl jene Weisheit nicht an sich schlecht und das Gesetz ist nicht zu fliehen, aber der Mensch missbraucht ohne die Theologie des Kreuzes das Beste zum Schlimmsten. Also hier erklärt Luther, weder die Theologie der Herrlichkeit, weder die Schöpfung, noch die Weisheit Gottes, noch sein Gesetz, nichts von dem ist schlecht in sich, aber ohne das Kreuz, ohne die Offenbarung der Liebe Gottes, wird all das missbraucht und für falsche Theologie verwendet. Und jetzt kommen wir zu den entscheidenden vier letzten Thesen, die so besonders große Wirkung entfaltet haben. 37. Nicht der ist gerecht, der viele Werke tut, sondern wer ohne Werke viel an Christus glaubt. Das Gesetz sagt, tue das und es geschieht niemals. Die Gnade spricht, an den sollst du glauben, wie hierin, und alles ist schon getan. Was für eine wunderbare These. Das Gesetz sagt, tu das und es geschieht niemals. Die Gnade spricht, an den sollst du glauben und alles ist schon getan. Und die Idee ist hier, dass das, was das Gesetz fordert, ist getan. Und in den Erklärungen zu diesen Thesen zitiert Luther Bibelverse wie diesen, Römer 10, Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Herzen bekennt man, um gerettet zu werden. Oder Römer 3, 28, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Die zwei letzten Thesen. Mit Recht könnte man Christi Werk wirkend, im Lateinischen Operans, nennen, und das unsere gewirkt, Lateinisch Operatum. Und somit sagen, dass dank des wirkenden Werkes das gewirkte Werk Gott gefällt. Die Idee ist also, Luther weiß, wir tun ja Werke, aber wenn unsere Werke Gott gefallen, dann nicht, weil wir sie getan haben, sondern weil Christus in uns wirkt. Und hier sehen wir, dass die Theologie des Luther bei weitem nicht nur die Sündenvergebung beinhaltet, sondern die Tatsache, dass Christus uns nicht nur vergibt, sondern in uns wirkt, sodass dann die Werke Gottes in uns, die wir wirken, weil Christus in uns wirkt, Gott gefällt. Und dann Vers 40, die vielleicht berühmteste der Heidelberger Thesen und die schönste mit Sicherheit. Die Liebe Gottes findet nicht vor, sondern schafft sich, was sie liebt. Die Liebe des Menschen entsteht nur an dem, was sie liebenswert findet. Also Luther sagt, ein Mensch liebt nur das, was er liebenswert findet. Also er sieht die Dinge, die betrachtet sie und sagt, das liebe ich nicht, das ist liebenswert, das ist nicht liebenswert. Und dann liebt der Mensch nur das, was es sich lohnt zu lieben, aus seiner Sicht. Aber Gottes Liebe ist anders. Gottes Liebe findet nicht etwas vor, das er lieben könnte, sondern er schafft sich das, was er liebt. Mit anderen Worten, er schaut nicht auf die Menschen und sagt, oh, das ist ein Mensch, der tut gut, dann könnte ich ihn ja lieben, weil er das und das getan hat. Sondern Gottes Liebe schafft sich das, was sie liebt. Und das bedeutet, dass ein Mensch ohne jegliche Vorleistung zu Gott kommen kann, weil alles das, was Gott in uns liebenswert findet, er selbst in uns schafft. Was für eine gewaltige These, was für eine wunderbare Botschaft, ein großartiges Evangelium. Und das zeigt, worum es wirklich in der Theologie des Luther ging. Und er zitiert auch hier wieder Bibelverse, zum Beispiel Epheser 5, Vers 1, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder, in dem Sinne, dass Gottes, das Christi-Werk in mir wirken soll. Luther machte damit gigantischen Eindruck. Die aristotelischen Theologen von Heidelberg waren völlig überfordert und kamen überhaupt gar nicht mit. Aber die Jugend, die Studenten, die jungen Magister waren Feuer und Flamme für diese neuen Ideen. Unter anderem zum Beispiel Martin Butze. Er war damals schon 26. Er war ja ein junger Dominikaner, wir haben schon einiges über ihn hier und dort gehört. Er war an sich für den Humanismus sehr interessiert und er schrieb jetzt an Beatus Renanus, seinen Freund, über diese Disputation und sagte, der Luther habe auf alle Argumente biblisch beantworten können. Und Martin Butzer sagt, das war so, als wäre Paulus da gewesen. Und Butzer, von dem, was er an diesem einen Tag von Luther hört, versteht den Luther so, als wäre der quasi der gleichen Meinung wie Erasmus von Rotterdam, nur noch kühner und offener, als es Erasmus sei. Butze hat dann Luther auch persönlich besucht und sich für Luther interessiert. Auch der Pfalzgraf war dabei gewesen und hat später gesagt, Luther habe sich bei dieser Diskussion sehr geschickt verhalten. Unter den vielen jungen Akademikern, die Luther begeistern konnte, war zum Beispiel Erhard Schnepf, 22 Jahre alt. Er hatte erst in Heidelberg Jura begonnen, dann Theologie studiert, war in diesem Jahr 1518 dann zum Baccalaureus der Theologie geworden, hat dann weiter Jura studiert, weil er sich die Doktorpromotion nicht leisten konnte. Und er wurde ein eifriger Verteidiger der Lehre Luthers, genauso wie Johannes Brenz. Der kam aus Württemberg, aus Weil, der Stadt, war total begeistert von Luther und begann jetzt sogar in eigenen Vorlesungen über das Matthäusevangelium die Ideen und Lehren von Luther zu präsentieren. Das wurde ihm allerdings relativ schnell untersagt. Noch einer, der ganz begeistert war von Luther, war der erst 14-jährige Paul Büchelin, den man später als Paul Fagius kennenlernen wird. Er war dabei und eine Reihe von anderen, darunter auch Martin Frecht zum Beispiel oder Theobald Billikanus selbst Melanchthon war sehr angetan und die Disputation machte großen Eindruck auf ihn. Am selben Tag, am 26. April, während Luther so einen gigantischen Erfolg hatte in Heidelberg, wurde eine Entscheidung in Rom getroffen. Papst Leo der Zehnte suchte einen Legaten, einen Bevollmächtigten, einen Abgesandten für den Augsburger Reichstag, der im Sommer stattfinden würde. Und auf diesem Reichstag sollte dieser Legat für eine Türkensteuer werben. Man wollte Geld haben, um eine Armee auszurüsten, um gegen die Türken vorzugehen. Das war allerdings in Deutschland sehr kritisiert worden, weil ohnehin Rom schon sehr viel Geld aus den Ländern sog. Und der ursprüngliche Kardinal Farnese, der vorgesehen war als Legat, ließ sich krankschreiben und so musste Papst Leo X. Einen neuen Legaten finden und er fand ihn in Kardinal Giacomo de Vio Gaetano, besser bekannt als Thomas Cajetan. Der war ein Dominikaner, ein sehr gelehrter Anhänger von Thomas von Aquinas und seit 1508, das heißt seit 10 Jahren, der Oberste des Dominikanerordens. Er war jemand, der sehr stark die Autorität des Papstes förderte. Er galt als einer der besten Theologen Roms überhaupt. Er war wortkarg, hochmütig, aufbrausend, aber auch maßvoll im Urteil. Eine äußerste schillernde Persönlichkeit. Zu dem Zeitpunkt ahnte niemand, dass auch die Luther-Sache auf der Agenda des Reichstags stehen könnte. Anfang Mai, im April, Anfang Mai veröffentlichte Tetzel dann 50 neue Thesen, nachdem er Anfang des Jahres schon sein Frankfurter Kollege Wimpinau 106 Thesen gegen Luther veröffentlicht hatte, waren diese 59 Thesen jetzt direkt von Tetzel verfasst. Und hier ging er in die Vollen. Er behauptete, Luther sei in einer Linie zu sehen mit den bekannten Ketzern Wycliffe und Huss, die auf dem Konstanzer Konzil vor über 100 Jahren verdammt worden waren. Das war natürlich ein schwerer Vorwurf, ein schwerer Angriff, den Luther so nie hätte gelten lassen können zu dem Zeitpunkt. Er hatte eigentlich mit Wycliffe und Huss überhaupt gar nichts zu tun, so meinte zumindest Luther. Tetzel hat den Ablass verteidigt, und zwar mit folgender interessanter Begründung. Er sagte, nach Lehre der Scholastiker ist es besser, sich selbst zu lieben, als andere zu lieben. Und deswegen ist nach scholastischer Lehre offensichtlich der Ablass, der für einen selbst ist, besser als die Nächstenliebe. Und er kündigt an, weitere Thesen verfassen zu wollen, in denen er Luther als den Erzketzer schlechthin herausstellen wollte. Also da braute sich wirklich was zusammen in Frankfurt oder wo der Tetzel ja zu dem Zeitpunkt als Student eingeschrieben war. Während Luther in Heidelberg war, tat sich auch etwas in Wittenberg. Karlstadt, sein Kollege an der Universität, war so enttäuscht über das Verhalten von Johannes Eck, das wir in der letzten Folge angeschaut haben, als der Eck dann diese Schrift Obeliski gegen Luther verfasst hat und das öffentlich geworden war. Karlstadt war so erbost darüber, dass er jetzt ohne das Wissen von Luther selbst Thesen verfasste gegen Luthers Freund Eck. Und zwar sage und schreibe 380 Thesen, die werden wir heute nicht alle anschauen. Und über diese 380 Thesen wollte Karlstadt im Sommer mit Eck disputieren. Also Karlstadt wollte sich jetzt quasi vor Luther stellen und selbst den Kampf in Anführungsstrichen mit Eck auf sich nehmen. In diesen 380 Thesen kommt ein Hauptthema besonders deutlich hervor, das ja schon in den 151 Thesen Karlstadts 1517 deutlich gemacht worden war, nämlich die Autorität der Heiligen Schrift vor allen anderen Autoritäten. Am 1. Mai machte sich der spanische Entdecker Juan de Grijalva von Kuba aus Richtung Yucatan. Der Auftrag war, in der unbekannten Region neue Gegenden kennenzulernen in dieser neuen Welt und natürlich für die spanische Krone neue Gebiete zu erwerben. Anfang Mai sind dann diese 50 Thesen von Tetzel gegen Luther in Wittenberg angekommen und wurden dort mit Verwunderung gelesen. Der Tetzel hatte offensichtlich sich sogar in dem Stil an den 95 Thesen orientiert und er vertrat eine radikale Papsttheorie. Nach Tetzels Auffassung konnte der Papst gar nicht irren und hatte alle Gewalt und jede Abweichung von Rom sei eine absolute Häresie. Und da, um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, behauptete Tetzel, wer die Häresie duldet und nicht dagegen einschreitet, der macht sich ebenfalls schuldig, und das war natürlich ziemlich unverhohlen, ein Angriff auf den Kurfürsten Friedrich III. Selbst. Tetzel hat damit ganz bewusst gezündelt und einen Autoritätenkonflikt heraufbeschworen, und er bot an, über diese 50 Thesen in Frankfurt/Oder zu disputieren. In der ersten Maihälfte reiste dann Luther wieder Richtung Wittenberg. Auf dem Weg hat er versucht, seinen alten Freund Usingen, den alten Lehrer, für sich zu gewinnen, und der war schon sehr verwundert und erstaunt, aber nicht wirklich überzeugt. Und Luther ahnte schon, dass in Erfurt seine Theologie wohl nicht sich durchsetzen würde. Am 8. Mai war er dann auf dem Rückweg tatsächlich auch in Erfurt, und er wollte unbedingt seinen alten Philosophielehrer Trutvetter sprechen. Zunächst kam es nur zu einem schriftlichen Austausch, dann noch zu einem Gespräch. Trutvetter war ein echter aristotelischer Logiker an der Universität, und Luther wollte ihm jetzt deutlich machen: Schau, wenn ich jetzt gegen Aristoteles bin, dann hat das biblische Gründe, und wenn ich die scholastische Logik verlasse, dann einfach, weil das Wort mich dazu treibt. Und er wollte Trutvetter überzeugen, aber das funktionierte überhaupt gar nicht. Und Trutvetter war dann ziemlich abweisend, hat gesagt: Na, dann bist du kein Logiker. Dann hat ihm fast so ein bisschen den wissenschaftlichen Standard abgesprochen. Und Luther hat ihm deutlich gemacht, dass im Grunde genommen die ganz große Mehrheit aller Theologen in Wittenberg auf seiner Seite stehen. Und dass viele Bürger, viele Geistliche in der Stadt Wittenberg ihm bezeugt hatten, dass sie nie zuvor das Evangelium von Christus so gehört hatten. Luther wollte also deutlich machen: Diese Theologie, die ich entdecke in der Bibel, die bringt wirklich echte, gute, geistliche Frucht. Aber das stieß bei seinem alten Philosophieprofessor auf taube Ohren. Luther hat im Umgang mit Trutvetter keine Polemik walten lassen, wie dann später mit einigen Gegnern. Er wusste, was er dem Trutvetter zu verdanken hatte. Und Luther wusste jetzt, die Kirche muss reformiert werden, aber diese Kirche kann nur reformiert werden, wenn auch die Universitäten reformiert werden. Und deswegen wollte er unter anderem den Trutvetter gewinnen, aber das war dann ja, zum Scheitern verurteilt. Trutvetter glaubte, Luther sei letztendlich ein Ignorant und war nicht bereit, die Argumentation von Luther nachzuvollziehen. Am 15. Mai kam dann Luther wohlbehalten in Wittenberg wieder an, und jetzt begann die Reformation so richtig Fahrt aufzunehmen. Er hatte jetzt gesehen, was seine Thesen ausgelöst haben, was seine Theologie bewirken kann. Er hatte gesehen, dass die jungen Leute begeistert sind, und jetzt begann er eine Tatkraft zu entfalten, die die Reformation so richtig in Schwung brachte. Schon einen Tag später predigte er in Wittenberg über ein neues kirchliches, brisantes Thema, nämlich über die Handhabung des Bannes. Und er hat das kritisiert, wie der Bann durch viele kirchliche Beamte gehandhabt wurde. Und er wollte auch über dieses Thema öffentlich disputieren. Wieder war es der Bischof von Brandenburg, der gesagt hat: Ja, halt, stopp, nicht so schnell, lass uns da warten. Und auch die Freunde raten ihm jetzt nicht, alles zu übereilen. Aber das Thema kam trotzdem an die Öffentlichkeit, weil einige Zuhörer seiner Predigt seine krassesten Aussagen schriftlich festhielten, dann noch verzerrten und im grellen Licht sozusagen als Thesen in die Öffentlichkeit brachten. Und sofort war eine neue Front eröffnet, ein neuer Konflikt da. Und Luther war sich dessen bewusst, aber er wollte jetzt für die Wahrheit kämpfen. Er erkannte, wer für die Wahrheit ist, der wird in Konflikt kommen. Am 19. Mai sandte Luther dann seine Antwort an Eck. Die Antwortschrift hatte er mit Asteriski überschrieben, als Anspielung auf die Obeliski, die ja ein Zeichen für zweifelhafte Stellen waren. Die Asteriski waren das bibelkritische Zeichen für die richtigen Stellen, für die guten Stellen, das Sternchen. Und so wie die Schrift Ex an ihn gekommen war, so sandte er die Antwort wieder zurück, und zwar über Wenceslaus Link. Er schrieb auch einen Begleitbrief an den Johannes Eck, aus dem wir kurz hier zitieren, die zeigen, wie verbittert Luther eigentlich darüber war, dass sein Freund, mit dem die Freundschaft ja gerade erst begonnen hatte, vor etwas über einem Jahr, so ihn hintergangen hatte und öffentlich gegen ihn geschimpft hatte. Da schreibt er hier: Es sind mir zu mir etliche Obelisten gekommen, in welchem du versucht hast, meine Thesen über den Atlas zu vernichten. Und es ist ein Zeugnis für deine treue Freundschaft, welche du mir aus freien Stücken angetragen hast, ja, der evangelischen Liebe, durch welche uns geboten wird, den Bruder zu ermahnen, ehe wir ihn anklagen. Also man spürt die Satire, die Bitterkeit hier ein bisschen. Wie konnte ich, einfältiger Mensch, glauben oder vermuten, dass du rücklings gegen mich handeln wolltest, da du doch so schmeichelnd gegen den Bruder gewesen bist? Und auch du hast die Schrift erfüllt, und zitiert er das Wort aus Psalm 28, Vers 3, lass mich nicht weggerafft werden mit den Gottlosen und mit den Übeltätern, die friedlich reden mit ihrem Nächsten und doch Böses im Sinn haben. Dann schreibt er hier, du hast jetzt die freie Wahl. Wenn du willst, bewahre ich dir meine Zuneigung und werde deinen Angriff fröhlich herunterschlucken. Jedoch weißt du, wie ich sehe, von der Theologie wenig mehr als leere Hülsen von Meinung der Scholastiker. Was du gegen mich ausrichten wirst, sollst du dann erkennen, wenn du beginnst, dem Frieden, Krieg und der Liebe blindes Wüten vorzuziehen. Also Luther droht ihm, wenn du weitermachst, dann sollst du mich kennenlernen. Der Herr aber verleihe dir und mir eine gute Gesinnung und lasse es uns beiden wohl ergehen. Also hier sieht man, dass zu dem frühen Zeitpunkt die Sache nicht gleich auseinandergebrochen ist. Es hätte die Chance bestanden zur friedlichen Einigung. Ich lege für meine Person trotz der erlittenen Kränkung die Waffen nieder. Nicht aus Furcht vor dir, sondern vor Gott. Danach werde ich keine Schuld auf mich laden, wenn ich gezwungen sein sollte, mich öffentlich zu verteidigen. Aber das sind gut gemeinte Worte. In den Asteriski selbst geht es zum Teil auch sehr polemisch zu, und schon dort wird deutlich, dass Luther und Eck im Grunde genommen an völlig verschiedenen Stellen sind, auch oft einander vorbeireden, fast ein bisschen. Und alles das, was Eck als selbstverständlich betrachtet, die Scholastiker und was die Kirche alles so lehrt, ist für Luther schon längst nicht mehr so selbstverständlich. Und in einer zentralen Aussage sagt er hier in diesen Asteriski: Es sei Christus mit mir und sein Wort, und ich werde nicht fürchten, was die ganze Welt mir auch tun mag. Und das waren für Luther nicht nur leere Worte, wie der Gang der Geschichte zeigen wird. Am 19. Mai wurde erstmals Tizians Maria Himmelfahrt aufgestellt, ein Meisterwerk der Renaissance-Malerei, und das ist auch relativ bald erkannt worden. Am 22. Mai hat dann Luther auch seine Erklärung zu den 95 Thesen handschriftlich an den Brandenburger Bischof geschickt und in einem Begleitbrief so einen Abriss gegeben, was bisher in diesem Ablassstreit so alles passiert. Der war ja schon über ein halbes Jahr alt, und Luther gibt so einen Überblick, wie das bisher so vonstatten geht. Da Karlstadt seine 380 Thesen ohne das Wissen von Luther veröffentlicht hat, gegen Eck, ist aus diesem Konflikt mit Eck jetzt eine Art Dreiecksgeschichte geworden. Eck hat Luther angegriffen. Luther war traurig darüber. Aber bevor Luther Eck zu antworten konnte, hatte jetzt schon Karlstadt mit Eck, also auf Eck reagiert und ihn mit Thesen angegriffen. Sodass, selbst wenn es zu einer Einigung zwischen Eck und Luther gekommen wäre, der Konflikt mit Karlstadt weiter bestehen würde. Und deswegen versucht Luther jetzt darauf hinzuwirken, nicht nur die Freundschaft mit Eck vielleicht doch noch zu retten, sondern auch, dass, nachdem jetzt Karlstadt öffentlich gegen Eck geschrieben hat, dieser hoffentlich mäßigend und nicht zu scharf gegen Karlstadt zurückschießen würde, damit dieser Streit nicht weiter eskaliert. Ende Mai, am 30. Mai, hat dann Luther diese Resolutionen auch an Staupitz gesandt. Der solle sie an den Papst weiterleiten. Noch einmal berichtet Luther hier in einem Begleitbrief, wie seit 1515, seitdem Staupitz so intensiv mit ihm auch das Evangelium besprochen hat, er sich entwickelt hat und wie das Ganze zum Ablassstreit gekommen ist. Und Luther war sich jetzt bewusst, dass einige Dominikaner ihn wohl beim Papst denunziert hatten. Und er schreibt jetzt direkt an den Papst und ja, bekundet sein Vertrauen, dass der Papst Christus gemäß das Ganze beurteilen wird. Er erwähnt gegenüber dem Papst, dass an der Universität er großen Rückhalt hat, dass der Kurfürst hinter ihm steht. Aber, und das ist jetzt sehr interessant, Luther unterstellt sich dem Urteil des Papstes, da er ein gutes Gewissen hat und der Leitung der Kirche vertraut. Er macht aber auch gleichzeitig deutlich, dass er auch nicht widerrufen kann, weil er sich ja gar nicht korrekt, weil er sich ja korrekt verhalten hat. Die Hauptgedanken in diesen Resolutionen, diesen Erklärungen zu den 95 Thesen, lassen sich kurz zusammenfassen wie folgt. Luther sagt, er kümmert sich gar nicht mehr um den Ablass. Er hat sich zwischenzeitlich weiterentwickelt in dieser Frage. Und für ihn ist der Ablass völlig nichtig. Dann sagt er weiter, dass das Fegefeuer zwar die Angst ist vor dem Gericht, aber diese traditionelle Vorstellung, dass da die Toten nach dem Tod noch irgendwie bestraft werden, das verwirft er. Und geht es nicht so ganz so radikal wie die Böhmen in der Frage, aber doch schon auf ihrer Spur. Dann sagt er in diesen Resolutionen, dass die Theologen der Kirche nicht helfen, wie das letzte Konzil im Lateran, das ja gerade erst im letzten Jahr zu Ende gegangen war, bewiesen hat. Und er sagt, dass obwohl er der festen Überzeugung ist, dass Leo X. selbst ein aufrichtiger und guter Papst ist, die Päpste zuvor, also gerade Alexander VI. Zum Beispiel oder auch einige der anderen, echte Tyrannen waren und es in Rom allgemein so zugehe, und damit ist jetzt nicht das Papsttum an sich allein gemeint, sondern die Zustände in Rom gehe es zu wie im Babylon der Offenbarung. Hier mal zum ersten Mal diese gedankliche Zusammenführung der Stadt Rom und ihrer Vorgänge in kirchlichen Kreisen dort mit dem Begriff aus der Offenbarung. Dort an dieser Stelle allerdings eher noch als Beschreibung der Missstände in der Stadt sozusagen. Und deswegen schreibt Luther, nee, das muss man noch erwähnen, er schreibt auch, dass der Papst keine Schlüsselgewalt über das Fegefeuer hat. Der Papst kann nicht in Dinge hinein greifen und ablassen oder zusätzliche Strafen auflegen, in denen nur Gott etwas bewirken kann. Und dann sagt Luther auch in diesen Resolutionen, dass es eine weltweite Reformation braucht. Bis dahin muss Kritik erlaubt sein. Interessant ist hier die Perspektive. Luther sieht sich gar nicht als denjenigen, der die weltweite Reformation bringt. Er sieht sich nur als denjenigen, der ein bisschen was kritisiert, bis dann irgendwann die Reformation kommen wird. Er ahnt zu dem Zeitpunkt nicht, dass trotz all dem, was schon passiert ist, dass er der Hauptträger dieser weltweiten Reformation ist. Kam ihm noch gar nicht in den Sinn. Er sah sich nur als derjenige, der berechtigte Anfragen stellte angesichts bestimmter Missstände. Und so wird deutlich, dass er sich selbst seit dem Beginn des Ablassstreites noch einmal theologisch weiterentwickelt hat. Diese innere Reformation ist jetzt absolut geschehen. Er ist jetzt auf theologisch sicherem biblischen Grund. Im Sommersemester hat Luther dann auch noch einmal 50 neue Thesen verfasste, wie hier nur kurz erwähnen, ohne sie im Einzelnen anzuschauen. Bei diesen 50 Thesen ging es wiederum nicht um den Ablass, sondern es ging um die Buße. Und hier zeigte sich erneut, wie präzise er mittlerweile das Evangelium verstanden hatte. Die Vergebung kommt durch das Vertrauen auf das Wort Jesu. Nicht die Leistung des Bereuenden, nicht die Worte, sondern das Wort Jesu gibt Vergebung und dem muss man glauben. Dieses Evangelium war jetzt sehr deutlich in ihm ja, entfaltet und er hat an der Universität immer wieder darüber diskutieren lassen und das Ganze verbreitet. Anfang Juni hat Luther dann noch ein Herzensanliegen verwirklicht. Er hat noch einmal die Theologie des Tauler herausgebracht, ein Deutsch-Theologier oder vielmehr das, was er für Tauler hielt. Heute wissen wir das vermutlich, dass es ein anonymer Autor war aus dem 14. Jahrhundert, der immer wieder auch in die Ecke des Mystizismus gestellt wird, der allerdings hier in dieser Schrift sich eigentlich gegen die mystischen Erfahrungen wendet. Und was der Luther hier so sehr ge ge gefallen hat, ist die Tatsache, dass es ein sehr praktisches Werk war, also ohne großen scholastischen, akademischen Ballast, sondern eine sehr praktische Darstellung wesentlicher Evangeliumsinhalte und das auf Deutsch. Und Luther wollte also zeigen, man muss nicht nur Theologie kann man nicht nur auf Latein oder Hebräisch oder Griechisch machen, sondern auch auf Deutsch. Das war nicht so selbstverständlich. Und das war eigentlich so seine Hauptbegeisterung, die praktische Anwendbarkeit dieser theologischen Gedanken hier. Und die Tatsache, dass es Deutsch war, dass es sich veröffentlicht, dass es verbreitet werden kann. Und wir finden hier Anfang Juni, am 4. Juni, auch einen Brief an Spalatin, wo er sagt: Johann Tetzel hat wieder meinen deutschen Sermon, gleichfalls ein deutsches Büchlein herausgegeben, einen trefflichen Zeugen und Herold seiner Unwissenheit, dem ich Licht hinzufügen werde, damit von allen erkannt werde, wie es beschaffen sei, nicht wie er selbst sein Büchlein ansehen will. Bezug wird hier genommen auf dieses deutsche Buch, das Luther herausgebracht hatte, was wir in der letzten Folge angeschaut haben, über den Ablass. Und Tetzel hat ja darauf reagiert und das ist jetzt hier Luthers Kommentar dazu. Das hat ihn sehr beschäftigt, wie man auch an einem anderen Brief vom selben Tag sehen kann. Am 4. Juni schreibt er auch an Lang: Wieder meinen deutschen Sermon hat jener Tetzel seine Possen herausgegeben, gegen den auch ich wiederum mein Fass zurichte. Gott gebe, dass es kein Krüglein werde. Er hat dann tatsächlich ein Traktat, ein Büchlein herausgegeben. Er nannte es die Freiheit des Sermons, päpstlichen Ablass und Gnade belangen. Mit anderen Worten, eine Verteidigung gegen die Widerlegung durch Tetzel. Also Luther hatte einen Brief, ein Buch geschrieben über den Ablass. Tetzel hat das angegriffen und jetzt verteidigt er es. Er zeigt, dass es die Freiheit davon. Und hier ist Luther zum ersten Mal so richtig polemisch und direkt. Und wir wollen hier nur einige Zitate rausgreifen. Aber die Lästerer, und das ist immer Tetzel gemeint, unter anderem, suchen nur das, dass sie durch vieler Doktoren Namen ihren falschen Predigen Glauben machen, ob sie auch die Schrift darüber sollten zureißen. Und wenn einer nicht mehr in der Schrift verstünde, denn dieser Lästerer stünde es ihm gar ehrlich an, dass er sich enthielte, seine Lästerung zu schreiben und vor das Evangelium recht lernete. Oder hier: Ach, dass er mich nur allein übel handelte und einen Ketzer, Abtrünnigen, Übelreder und nach aller Lust seiner Unlust nennete, wollte ich's gern haben und ihm nimmer Feind werden, ja freundlich für ihn bitten. Das ist aber in keinem Weg zu leiden, also zu dulden, dass er die Schrift, unseren Trost, nicht anders handelt, denn wie die Sau einen Habersack. Das wollen wir sehen. Also Luther sagt, wenn er mich nur angreifen würde, würde ich sagen, kein Problem. Aber dass der Tetzel die Bibel so missbraucht und so falsch auslegt, da muss man gegen angehen. Hier geht's weiter. Zum anderen, den Spruch St. Gregori, der da klärlich sagt, von der Buße, die Christus gelehrt hat, die eine Arznei ist, wieder die Sünde. Also wer vorhin ist unkeusch gewesen, sei nun keusch. Wer vorhin gestohlen hat, der sei nun so mild, dass er das Seine gebe. Die göttlichen Gebote durch Gregorium angezeigt, zeucht er mit den Haaren, dass ihm die Schwarten krachen, zu der Buße, die der Papst ablegen kann. Also sagt der Tetzel, der macht Gottes Gebote zunichte. Und hier haben wir noch eins. Und der heilige Vater Papst hat wohl volle Gewalt, nicht wie die schädlichen Schmeichler sagen, alle Dinge zu tun, was dem Menschen noch ist zur Seligkeit, denn mit den Worten wäre Christus ausgeschlossen, sondern hat Gewalt zu entbinden alle Sünden, die gebeichtet werden, aber nicht Gewalt, in Gottes Gericht und Rat zu fallen, darum er auch nicht mag ablegen Pein, so sie Gott oder göttliche Gerechtigkeit auflegt. Also die Idee ist, der Papst hat seine Gewalt, aber nur in seinem begrenzten Rahmen und kann darüber hinaus nichts bewirken. Darum irren und trügen alle, die so sagen, dass durch Ablass Pein oder Werke der Genugtuung von Gott aufgesetzt möge abgelegt werden und wollen der Kirche Gewalt mit Gottes Gewalt vermischen und erdichten uns täglich neue Wörter. Claus Excellentia, Claus Autoritatis, Claus Ministrabilis. So lange, bis sie uns alle Beutel und Kasten leer machen und danach die Hölle aufschließen und den Himmel zuschließen. Also hier sieht man, wie der Luther wirklich polemisch zuspitzen konnte und dass das natürlich beim Volk sehr gut ankam. Diese subtilen Verleger haben aus Aristoteles Distinction dennoch so viel erlernt, dass sie es dafür halten, dass ein Almosen oder gut Werk getan dem Nächsten sei nicht ordentlich sich selbst geliebt und nicht sein Selbstseligkeit zum Ersten gesucht, sondern soll vorhin Ablass lösen und also sich sein Selbst am Ersten erbarmen. Also der Luther bezieht sich hier auf diese Aussage von Tetzel, dass es wichtiger sei, sich selbst zu lieben, als den Nächsten zu lieben, deswegen der Ablass besser sei als Almosen. Und Luther erkennt, das kommt von Aristoteles, denn Aristoteles hat tatsächlich so etwas gelehrt, denn er war ein Heide. Und hier zeigt sich, wie sehr die Aristoteles-Kritik von Luther das eigentliche Fundament des Ablasskonfliktes ist. Und dann sagt er hier noch weiter: Wenn Christus nicht wahrer Gott wäre, halte ich, er hätte längst solch uns Theologen lassen die Erde verschlingen. Und dann noch hier, zum Dritten ist das eine falsche Liebe, die sich am ersten in sich selbst sucht. Denn St. Gregorius spricht, dass göttliche Liebe gegen sich selbst nicht bestehen kann, sondern sie muss sich ausstrecken zu einem anderen. Also Luther hat dieses Wesen der Liebe verstanden. Und dasselbe Lieben macht rein, wie auch St. Jakobus sagt, dass die Liebe bedecke alle Sünde. Und dass ich mehr sage, sintemal der Apostel sagt, dass die zugelassenen Dinge nicht förderlich sind zur Seligkeit, sondern was geboten ist. So folge, dass der sicher ist, der das Ablass gar nichts achtet, und der unsicher ist, der das Ablass groß achtet. Denn dieser mag leichtlich in demselben irren, jener kann nicht irren. Denn je weiter von dem zugelassen und näher den geboten, je sicherer wesens denn Gehorsam. Denn Gehorsam ist gewiss, Freiheit ist gefährlich. Was Luther sagt ist, wenn wir den Ablass missachten und ignorieren, sind wir auf der sicheren Bahn. Wenn wir den Ablass aber sehr achten und wenn wir dem Ablass viel Bedeutung zumessen, dann sind wir auf gefährlichem Weg. Es ist besser, gehorsam zu sein, als sich große Freiheiten in der Theologie zu nehmen. Das ist also die interessante Idee von Luther hier. Und dann hier noch zum Ende: Am letzten so ermüde worden, die Schrift zu martern oder vielleicht nicht mehr gewusst, gehe das Wetter über mich und bin da ein Erzketzer, Ketzer, Abtrünniger, Irriger, Frevler, Übelreder. Dazu antworte ich: Gott gebe mir und dir seine Gnade. Amen. Der Luther war da sehr schlagfertig. Und allerletztes Zitat hier: Dass er mir aber zum Stock, Kerker, Wasser und Feuer beutet, also er droht mit diesen Dingen, kann ich, armer Bruder, nicht weigern. Wiewohl auch für ihn selbst wäre mein teuer Rat, er erböte sich mit Bescheidenheit zum Rebenwasser, also dem Wein, und zum Feuer, das aus den gebratenen Gänsen raucht, des er bars gewohnet. Also Luther sagt, okay, der Tetzel, der droht mir mit Feuer und Wasser und will mich töten. Und ich sage: Tetzel, ich rate dir, trink weniger Wein und iss nicht so viel gebratene Gänse. Ja. Das also, da haben wir den Luther jetzt, wie man ihn dann von später kennt, zum ersten Mal so richtig in Hochform, was seinen polemischen Stil angeht. Anfang Juni sind dann auch die Resolutionen druckfertig und trotzdem verzögert sich der Druck, weil es Probleme mit der Druckerei in Wittenberg gibt. Zu der Zeit wird zum ersten Mal jetzt der Prozess gegen Luther oder wird der Prozess gegen Luther formal eröffnet in Rom. Albrecht hatte geklagt, Albrecht von Brandenburg, im Dezember schon. Und möglicherweise waren auch andere Parteien beteiligt, das weiß man heute nicht mehr so genau. Aber Anfang Juni wird der Prozess formal gegen Luther eröffnet. Der päpstliche Fiskal Marius de Perusco ist Ankläger. Er beantragt den Prozess und beauftragt mit dem Gutachten wird ein Dominikaner, ein Hoftheologe des Papstes. Sein Name war Silvester Mazzolini, genannt Prierias. Er war schon relativ alt. Und was man dem Luther vorwirft, ist der Verdacht auf Häresie, Geringschätzung der kirchlichen Gewalt und Unehrerbietigkeit gegen das päpstliche Schlüsselamt. Er soll sich innerhalb von 60 Tagen, also 2 Monaten, in Rom verantworten. Der Prierias nun wollte zeigen, wie brillant er ist und hat das Gutachten, das theologische Gutachten, in sage und schreibe 3 Tagen verfasst und entsprechend schlampig und oberflächlich ist es gewesen. So oberflächlich, dass man selbst in Rom etwas ungehalten war über diese doch sehr oberflächliche Arbeit. In seinem Gutachten stellt der Prierias 4 Prinzipien auf. Erstens, der Papst ist Haupt und Zentrum der Kirche, seine Aussagen zu Glaube und Sitte sind unfehlbar. Zweitens, die Lehren Roms sind unfehlbare Glaubensregel und autorisieren sogar die Schrift. Mit anderen Worten, die Bibel ist autoritativ gültig, weil der Papst sie autorisiert hat. Wer dem nicht glaubt, ist ein Ketzer automatisch. Dann darauf folgen: Drittens, Rom kann Festsetzungen, also bestimmte Verordnungen machen über das Glauben und den Leben, wie zum Beispiel den Ablass. Und viertens, wer über diese Lehren schlecht denkt, ist Ketzer. Und damit war die Sache im Prinzip schon im Vorwort klar, dieses Gutachtens. Luther ist Ketzer. Und dementsprechend hat sich der Prierias gar nicht die Mühe gemacht, theologisch die Thesen irgendwie aufzuarbeiten. Zum Teil hat er selbst die lächerlichsten Dinge noch versucht zu verteidigen. Und offensichtlich, Luther das Anliegen überhaupt gar nicht verstanden und in 3 Tagen dieses Gutachten verfasst. Albrecht, der ja in Rom geklagt hatte, wandte sich auch nach Leipzig. Die haben sich aber geweigert, an der Universität eine Stellung zu beziehen, sondern sie verwiesen einfach auf den Papst, der soll sich darum kümmern, denn es geht um ihn. Außerdem empfiehlt man eine Provinzialsynode mit verschiedenen Bischöfen und Universitäten. Am 8. Juni hat der besagte Juan de Grijalva das mittelamerikanische Festland erreicht, in der Nähe des heutigen Tabasco, im heutigen Mexiko. Und dort hat der Maya-Fürsten, ist er ihnen begegnet, hat Geschenke ausgetauscht und hat dann in der weiteren Folge den berühmten Rio Grijalva entdeckt, der nach ihm benannt worden ist. Mitte Juni hat Christoph Scheuerl in Nürnberg versucht, die angeschlagene Freundschaft zwischen Luther und Eck doch noch zu retten. Er versucht zu vermitteln und Luther ging auf diesen Versuch ein. Er war zwar der Meinung, dass Eck auf ihn hätte zukommen müssen, aber er sagt, okay, Scheuerl, ich will das Meinige tun und lass uns versuchen, zusammenzukommen. Und so bittet Luther den Eck Mitte Juni schriftlich, bitte nicht zu scharf formulieren, wenn du jetzt auf Kaltstadt antwortest. Lass uns Streit vermeiden. Lass uns dafür sorgen, dass es nicht eskaliert. Und das war sein Ansinnen. Am 17. Juni hat Juan de Grijalva zum ersten Mal ein neues Land entdeckt. Bei San Juan de Ulua setzt er als erster Europäer seinen Fuß auf das Gebiet der Azteken. Und das war natürlich eine geschichtsträchtige und schicksalshafte Geschichte. Zum Schluss, während all dessen vor sich ging, studierte Ulrich Zwingli weiter in Einsiedeln und er predigte. Er predigte mit immer größerem Eifer gegen die Wallfahrten und die Missstände. In der Zwischenzeit war auch in der Schweiz ein Ablassprediger, ähnlich wie Tetzel, unterwegs. Sein Name war Bernhardin Samson. Wir wissen nicht viel von ihm. Er verschwindet kurz danach wieder aus der Geschichte. Wir wissen, er war Franziskaner und er zog durch die Schweiz ebenfalls im Auftrag des Papstes, um Gelder zu sammeln und den Ablass zu predigen. Als Zwingli darauf aufmerksam wurde, predigt er auch ganz spezifisch gegen diese Aktivitäten von Bernhardin Samson und so wächst Zwingli unmerklich auch in diese Rolle eines Reformators hinein, der sich den Missständen seiner Zeit und auch gerade dieser Ablassproblematik widmet, obwohl er zu dem Zeitpunkt längst nicht so bekannt und ja, in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird wie Luther. Zwingli wandte sich sogar an die Bischöfe von Sitten und von Konstanz und forderte eine Verbesserung der Zustände in der Kirche. Zwingli, der im Schatten von Luther dort in Einsiedeln sei, zum Reformator heranreift, durch das Studium der Bibel, durch das Studium der wesentlichen theologischen Lektüre sich weiterbildet und immer mehr so ein Gefühl dafür bekommt, was eigentlich geschehen müsste in der Christenheit. In der nächsten Folge werden wir sehen, wie die Sache mit Luther weitergegangen ist. Dann wird es heißen, der Augsburger Reichstag, Juli bis September 1518. Bis dahin wünschen wir Ihnen gottesreichen Segen und freuen uns, wenn wir uns hier das nächste Mal wiedersehen auf Juhl Media TV, wenn es heißt Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation.